Gestern ist der Papst in den Flieger gestiegen nach Lateinamerika. Es ist also gewissermaßen ein Heimspiel und es ist seine dritte große Auslandsreise und die führt ihn nach Ecuador, Bolivien und Paraguay bis nächstes Wochenende. Und warum er sich ausgerechnet diese Länder ausgesucht hat, was da auf dem Programm steht und wie die Menschen sich dort vor Ort schon freuen auf den hohen Besuch, alles das ist unser Thema heute hier. Ich bin Nina Rotscheid, herzlich willkommen. Die Papstreise nach Lateinamerika ist unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Seit gestern ist der Papst unterwegs und er hat sich allerlei vorgenommen. 24.000 Kilometer, 22 Reden, 5 große Messen und dazu noch Treffen mit der Zivilgesellschaft, mit Diplomaten, Priestern und Ordensleuten und der Besuch verschiedener Sozialeinrichtungen. Das ist das vollgepackte Programm der knapp 9-tägigen Lateinamerika-Reise von Papst Franziskus. Und es ist die bisher längste Reise des Pontifex. Seine Ziele werden in den nächsten Tagen Ecuador, Bolivien und Paraguay sein. Rainer Wilhelm ist Referent für diese Länder beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Herr Wilhelm, in anderen Ländern, das kann man sich vorstellen, da gab es lange Gesichter, vor allen Dingen natürlich in der Heimat des Papstes in Argentinien. Warum hat er sich ausgerechnet Ecuador, Bolivien und Paraguay ausgesucht?
Der Papst hat diese Reise deswegen ausgewählt, weil es eine Reise an die Ränder geht, nämlich an die Ränder der Gesellschaft und zu Staaten, die immer mit Armut konfrontiert waren. Es handelt sich um die ärmsten Staaten des lateinamerikanischen Kontinents. Es handelt sich aber auch um die problematischsten Staaten Lateinamerikas, denn sie waren immer im Visier ihrer Nachbarn, vor allem Brasilien wollte sein Gelände ausdehnen auf Kosten von Ecuador, aber auch von Bolivien und Paraguay ebenfalls.
Seine erste Station wird Ecuador sein, wenn man sich so das Programm da anschaut. Was ist da das zentrale Thema?
Es geht da ganz ausschließlich um Bildung. Er wird sich also mit den Jesuiten treffen, also mit seiner alten Gemeinschaft. Und die sind vor allem Ecuador im Bildungsbereich tätig. Also schon zu Beginn, wenn er also nach Guayaquil fährt, und sein erstes Treffen hat mit den Jesuiten zu tun. Er wird dort eine Gemeinschaft besuchen, die er von Argentinien aus immer unterstützt hat. Anschließend fährt er weiter nach Quito und auch dort steht wiederum der Bildungsaspekt im Mittelpunkt. Er wird dort eine Schule der Jesuiten besuchen, die Universität, die durch die Jesuiten geleitet wird. Die Jesuiten waren immer schon im Bildungsbereich tätig, sehr viele Schulen, aber auch in Werkstätten, Universitäten. Und das ist eigentlich die Kaderschmiede gewesen der ehemaligen Politiker auch, die also die Staaten geleitet haben.
Sie haben gerade gesagt, dass also Bildung das zentrale Thema des Besuches in Ecuador ist. Es gibt ja noch andere Themen, die in diesem Land wichtig sind. Wenn man jetzt mal ein bisschen ausholt, der Papst hat gerade seine Enzyklika veröffentlicht, in der er zur Bewahrung der Schöpfung aufruft. Und das ist ja auch Schöpfung, Umweltschutz ist ja eines der wichtigen Themen in Ecuador. Da gab es einen jahrelangen Streit um die Ölvorkommen im Yasuni-Nationalpark. Das ist ja einer der artenreichsten Regenwälder dieser Welt. Spielt das irgendeine Rolle bei dem Besuch des Papstes?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Papst apolitisch ist. Das heißt, wenn er sich Ecuador ausgesucht hat, natürlich auch dieses Thema ausgesucht. Und jetzt im Hinblick auf die Enzyklika macht das natürlich sehr viel Sinn. Also man muss verschiedene Aspekte da zusammenbringen. Ecuador hat sich eine Verfassung gegeben 2010, die sehr stark mit der Mutter Erde verbandelt ist. Es gibt also das Konzept des sogenannten Buen Vivir, des Gutlebens. Das heißt, in Harmonie miteinander leben, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch mit der Natur. Und das spielt eine ganz primäre Rolle auch in dieser Verfassung, sodass sie für die Natur sogar ein Rechtssubjekt gegeben haben. Und in diesem Zusammenhang natürlich auch die Frage des Yasuni-Nationalparks, wo es um die Ausbeutung des Erdöls ging. Es gab einen Vorschlag der aktuellen Regierung, die Erdölvorkommen nicht auszubeuten, sondern einen Parallelfonds einzustellen, wo die Weltgemeinschaft Geld dafür gibt, dass sich dieses Land entwickeln kann. Leider ist aus diesem Vorschlag nichts geworden, sodass inzwischen also die Erdölvorkommen und die Konzessionen vergeben worden sind.
Das heißt, ab 2016 wird da Erdöl gefördert in einem, man muss es so sagen, Naturreservat. Deutschland hat bei diesen Entscheidungen auch keine besonders gute Figur gemacht, oder?
Die rot-grüne Regierung hat dieses Vorhaben sehr wohlwollend geprüft. Die anschließende Regierung war dagegen. Und leider ist das auch einer der Gründe gewesen, weshalb dieses Projekt nicht umgesetzt werden konnte.
Das war damals unter Entwicklungshilfeminister Niebel, ne? Und er hat sich dagegen ausgesprochen, gegen diesen Plan. Wir zahlen Geld in einen Fonds, damit das Öl im Boden bleibt und die Natur erhalten bleiben kann.
Es gab da verschiedene Gründe. Er hat also so argumentiert, dass die Biodiversität eigentlich keine Rolle spielt. Er wusste nicht, was mit diesem Geld passiert, wie die Einlagensicherung ist und natürlich auch Interessen, die die Bundesrepublik auch in Ecuador hat. Die WestLB hatte damals auch eine Pipeline, die gerade in diese Region führt, mitfinanziert. Also insofern sind natürlich da auch wirtschaftliche Interessen, die eine wichtige Rolle da gespielt haben.
Wir werden auf jeden Fall gespannt sein, wie der Papst sich und ob der Papst sich auf seiner Reise zu diesem Projekt, zu diesen Entwicklungen äußern wird. Was ist das für ein Signal, was von dieser Reise ausgehen soll?
Also es geht vor allem, wie gesagt, um die Unterstützung der armen Bevölkerung, dass sie in den Blick kommen, dass sie zum Subjekt, nicht nur, dass über sie gesprochen wird, sondern dass mit ihnen gesprochen wird und dass sie zum Subjekt der Politik auch werden. Und dies geht, und das ist die konkrete Botschaft in Ecuador, nur über Bildung.
Bildung ist also eines der Schwerpunktthemen der Papstreise nach Ecuador, wo Franziskus gerade unterwegs ist. Das sagt Rainer Wilhelm von Adveniat. Ja, und was der Papst in Bolivien vorhat, das besprechen wir gleich hier in Domradio weltweit. Bis Mittwoch wird der Papst noch in Ecuador sein, dann reist er weiter nach Bolivien und am Freitag geht's dann nach Paraguay. Und diesen drei Ländern, allen dreien, ist gemeinsam, dass es arme Länder sind, dass es die ärmsten Länder des Kontinentes sind. Die Themen Armut, Gerechtigkeit und Teilhabe, die ziehen sich auch wie ein roter Faden durch alle Stationen der Papstreise. Ja, und unter diesen drei Ländern ist Bolivien das ärmste. Es ist das ärmste Land Südamerikas und das, obwohl das Gebiet über zahlreiche Bodenschätze verfügt. Aber die Bevölkerung, die kann diesen Reichtum nicht nutzen. Und zugleich ist Bolivien ein sehr junges Land. Fast die Hälfte der Bevölkerung ist unter 15. Aber die jungen Menschen, die haben dort keine Perspektive. Sie können oft nicht oder nicht lange zur Schule gehen, weil ihren Eltern das Geld fehlt, weil sie früh mitarbeiten müssen. Und weil aber die Kinder die Zukunft dieses Landes sind, muss man alles tun, damit es ihnen besser geht. Das sagt Pfarrer Jesus Bravo aus einer Gemeinde in Santa Cruz in Bolivien. Und Hilde Regeniter hat ihn besucht.
Jugendgottesdienst im Sozialviertel Plan 3000 am Rande der bolivianischen Metropole Santa Cruz. Die Kirche ist bunt geschmückt, die Bänke voll. Alle singen und klatschen und wippen mit. Vorn am Altar steht Pfarrer Jesus Bravo. Der Spanier arbeitet schon seit Jahrzehnten hier und kennt seine Gemeinden natürlich gut.
Die Kirche hier liegt wirklich am äußersten Stadtrand. Da vorne fangen die Berge an, da kommt nichts mehr. Die Familien, die hier leben, sind fast alle vom Lande zugezogen. Sie haben viele Probleme. Analphabetismus gehört dazu und sehr oft auch häusliche Gewalt.
Die Häuser im Gebiet des Plan 3000 sind einfache Hütten, die Straßen nicht befestigt, die Wasserkanäle Kloaken voller Müll. Dass Väter ihre Familien sitzen lassen, ist hier gang und gäbe. Und wenn die Mütter dann alleine sich durchschlagen müssen, bleibt kaum noch Zeit für die Kinder. Sie bleiben oft tagelang sich selbst überlassen, werden vor dem Fernseher geparkt.
Die Kinder und Jugendlichen hier leben in ständiger Gefahr, in Alkoholismus abzurutschen, in Drogen oder auch in Prostitution. Und viele gehen viel zu früh von der Schule ab, um zu arbeiten. Ein großes Problem sind die Jugendbanden, die nachts die Straßen unsicher machen und Angriffe planen.
Dagegen setzt Jesus Bravo in seinen Gemeinden auf Prävention. Und die funktioniert nur mit der Hilfe seiner jungen Mitarbeiter, der von Fernando zum Beispiel. Der 25-Jährige ist Katechist und koordiniert die Jugendarbeit.
Als Gegenmittel zur wachsenden Kriminalität bilden wir Gruppenleiter aus, die im selben Alter sind und die mit den Jungs und Mädels ganz andere Sachen machen können. Wir haben in diesem Jahr mit 80 Jugendlichen angefangen und die sind jetzt verantwortlich dafür, das in ihren Gruppen, in ihren Gemeinden weiterzutragen. Und bisher funktioniert das sehr gut.
Ein ganz wichtiger Aspekt dabei, der Kampf gegen die Drogen. Crack, Koks, Hasch und Heroin sind hier weit verbreitet und haben schon viele in die Beschaffungskriminalität gestürzt.
Tatsächlich gibt es aber auch schon viele Beispiele, wie junge Leute den Absprung geschafft haben aus der Drogenabhängigkeit zurück ins normale Leben. Hier im Barrio haben wir für die Jugendlichen Kulturzentren, wo wir Tanz und Theater anbieten.
Mit Kreativität gegen Gewalt, so lautet also eines der Rezepte. Ein weiteres.
Die Kirche nutzen wir auch für Nachhilfeunterricht für Kinder mit Lernschwierigkeiten. Lehrer kommen ehrenamtlich hierher und versuchen, die Kinder hier auf das Niveau ihrer Klassenkameraden zu bringen. Wir arbeiten vor allem mit Grundschulkindern, damit sie den Anschluss nicht völlig verpassen.
Diese Kinder kommen meist aus Problemfamilien und kriegen dann auch Probleme in der Schule. Dass Gottes Haus gerade auch ihnen offen stehen muss, ist für Jesus Bravo völlig klar.
Das heißt, unsere Kirche ist nicht nur eine Kirche, sie dient auch als Schule. Hier haben wir ein paar Schulbänke aufgestellt, eine Tafel, einen Schrank mit Lehrmaterialien.
Außerdem dient die Kirche aber auch noch als Versammlungsraum für die Mütter der Kinder. Speziell für die und mit den Frauen hier im Plan 3000 arbeitet die Spanierin Maria José.
Viele Frauen haben hier sehr wenig Selbstbewusstsein. Sie reden kaum, überlassen immer ihren Vorsitzenden das Wort. Wir haben hier zum Beispiel Filme gezeigt über Gewalt gegen Frauen und sie sagen einfach nichts dazu. Wenn du sie nach ihrer Meinung fragst, kichern sie nur scheu. Das ist sehr schwierig.
Trotzdem geht Maria José jeden Nachmittag los, um die Frauen der Gemeinden zu Hause zu besuchen. Und jeden Monat beruft sie Treffen mit den Vorsitzenden der einzelnen Gruppen ein.
Ich hätte es gerne, dass viel mehr Frauen viel mehr Verantwortung übernehmen. Im Moment sind die Gruppen vor allem im Bereich der Pastoral aktiv. Ich fände es gut, wenn sie sich auch stärker in politischen Fragen und Fragen der Gerechtigkeit engagieren würden.
Sie würde sich auch mehr Beteiligung in Wortgottesdiensten wünschen und weniger Respekt Europäern gegenüber.
Natürlich sagen wir, dass wir kommen, um ihnen zu helfen und auch von ihnen zu lernen. Aber am Ende geben wir meist doch wieder den Ton an. Allein die Tatsache, dass ich weiße Haut habe und sie denken, mit ihrer dunkleren Haut sind sie noch immer weniger wert. Das ist bis heute ein großes Problem. Das steckt so tief in den Köpfen, dass sie die Weißen für überlegen halten.
Der Prozess ist lang und langsam und fordert viel Geduld. Aber die Hoffnung liegt auf den vielen jungen Leuten hier, die im Jugendgottesdienst aus voller Kehle mitsingen.
Eine Reportage aus Bolivien war das, wo Papst Franziskus am Mittwoch hinreisen wird. Ja, und weil man da schon ganz erwartungsvoll auf diesen Besuch ist, gibt es extra ein Papst Franziskus Mottolied für diesen Besuch. Con Francisco heißt es, also mit Franziskus. Es ist von dem Sänger Carlos Soria und es wurde von der bolivianischen Bischofskonferenz aus 70 Vorschlägen ausgesucht. Mit Franziskus verkünden wir die Freude des Evangeliums, singt er da. Und das ist das Mottolied der Bolivianer für den aktuellen Papstbesuch Con Francisco.
Con Francisco anunciamos la alegría del Evangelio.
Con Francisco, also mit Franziskus, das bolivianische Mottolied für den Papstbesuch in Bolivien. Ja, und gleich nach den Nachrichten sprechen wir über diesen Besuch, denn ganz unproblematisch ist das Verhältnis zwischen Kirche und Regierung in Bolivien nicht. Die Papstreise nach Lateinamerika ist unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Und am Mittwoch wird der Papst nach Bolivien reisen. Und extra ein Lied haben die Bolivianer ja komponieren lassen für den Papstbesuch. Das haben wir vor den Nachrichten schon gehört. Es gibt sogar auch eine eigene Webseite im Internet. Das heißt also, der Besuch ist eines der wichtigsten Ereignisse in diesem Jahr für das kleine Andenland. Dass der Papst nun wirklich nach Bolivien reist, das ist gar nicht so selbstverständlich, denn lange waren die Beziehungen zwischen Boliviens linksgerichtetem Präsidenten Evo Morales und der katholischen Kirche gar nicht so gut. 2014 im Oktober, da haben sich aber er und Papst Franziskus schon mal getroffen, und zwar beim Welttreffen der Volksbewegungen in Rom. Evo Morales, der war einer der Hauptredner des Treffens damals und wurde dann später auch vom Papst zu einer privaten Audienz empfangen. Und Evo Morales, der hat daraufhin dann den Papst nach Bolivien eingeladen, sozusagen zum Gegenbesuch. Aber eigentlich hatten sowohl Beobachter als auch die Kirche in Bolivien überhaupt nicht damit gerechnet, dass der Papst tatsächlich kommt. Rainer Wilhelm von Adveniat, warum denn eigentlich?
Weil es zu schnell ging. Der Papst hat ja Evo Morales zu dem ersten Treffen der Volksbewegungen eingeladen, wo er also dann als einer der Hauptredner gegen den Kapitalismus gesprochen hat in Rom. Und bei diesem Treffen sind beide zusammengetroffen und Evo Morales hat ihn dann eingeladen. Und der Papst hat diese Einladung überraschenderweise angenommen. Und ihm ging es sicherlich darum, zu zeigen, dass er auch ebenfalls bei diesen Randgruppen ist. Bolivien zählt zu den ärmsten Ländern des lateinamerikanischen Kontinents. Und es ist eine spannende Geschichte. Bolivien hat den ersten Präsidenten, der indigen ist, der auch selber einer Sozialbewegung angehört, der selber Sozialreformen durchgeführt hat und wo auch eine Umverteilung stattfindet zugunsten der Armen. Und insofern überrascht die Einladung und vor allem auch die Zustimmung des Papstes nicht. Die einzigen, die davon wirklich überrascht war, war die Kirche selber.
Dazu muss man ja sagen, dass es in der Vergangenheit immer wieder Konflikte gegeben hat zwischen der katholischen Kirche in Bolivien und der Regierung Morales. Also mehrfach hat ja der Klerus Morales autoritären Politikstil kritisiert und Morales hat sich dann revanchiert und hat auf der kolonialen Vergangenheit der katholischen Kirche in Lateinamerika rumgeritten. Teile der Regierung sind sehr antikatholisch eingestellt. Was ist der Hintergrund dieses Streits?
Also von der Verfassung her, und zwar von der alten Verfassung her, hatte die katholische Kirche eine Sonderstellung. Und das war natürlich auch mit vielen Pfründen versehen. Und das ist natürlich auch klar, dass die Kirche diese Vormachtstellung nicht so ohne weiteres aufgeben wollte. Die neue Verfassung, die sich Bolivien gegeben hat, definiert den Staat als plurinationalen, plurikulturellen Staat, in der Kirche, in der auch Religion einen Teil hat, aber nicht halt den zentralen Teil. Und es geht, wie gesagt, um Macht. Und Evo Morales hat die Kirche als Relikt der alten Kolonialzeit dargestellt, die auch viel Macht und viel Einfluss hat. Und diesen Einfluss wollte er ganz einfach nehmen.
Es wurde ja tatsächlich auch eine erneuerte katholisch-apostolische Kirche des plurinationalen Staates gegründet auf Initiative der Regierung. Was war das Signal? Ist das sowas wie eine Gegenkirche? Wie muss man das einordnen?
Genau das ist es. Also ähnlich wie auch Hugo Chavez in Venezuela hat auch Evo Morales versucht, die Kirche zu polarisieren, aber auch zu spalten. Das ist ihm nicht gelungen. Also diese neue Kirchenbewegung, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, hat eigentlich kaum Einfluss und kaum Macht. Und die wird auch, soweit ich weiß, zurzeit auch nicht weiter verfolgt.
Dass dem Klerus in Bolivien das nicht gefällt, kann man sich vorstellen. 90% der Bolivianer sind ja Katholiken. Wie steht denn die Bevölkerung zu diesem Konflikt?
Also man merkt natürlich schon, dass sich der Kampf zwischen Kirche und Staat auswirkt. Das sieht man vor allem an den Zahlen der Seminaristen, die sehr stark rückläufig ist. Also man merkt schon, dass dieser Streit und auch das neue Selbstwertgefühl der vor allem der indigenen Bevölkerung dahin geht, dass man sich anders positioniert und dann eben nicht mehr in eine Ordensgemeinschaft eintritt oder Priester wird.
Sie haben das so eben schon erwähnt, es gibt ja zahlreiche soziale Programme in Bolivien, die die Kirche da betreibt. Der Papst Franziskus will die Armen und Marginalisierten in den Mittelpunkt rücken. Mehrfach hat er sich schon kapitalismuskritisch geäußert. Eigentlich liegen ja Evo Morales und der Papst ideologisch betrachtet gar nicht so weit auseinander, oder?
Das stimmt. Also sehr viele der Äußerungen von Papst Franziskus und von Evo Morales, der das dann auch umgesetzt hat, die sind schon ziemlich eng zusammen. Die Frage ist nur, wie stark ist die Regierung Morales ideologisch vom Papst entfernt? Und da gibt es auch Hardliner, die mit Kirche so überhaupt nichts zu tun haben wollen und die auch stark antikirchlich agieren.
Morales und der Papst, die sind sich ja schon mehrfach begegnet. Das letzte Mal, Sie haben es erwähnt, beim Welttreffen der Volksbewegungen. Und Morales überschlägt sich, glaube ich, geradezu vor Begeisterung. Er hat Jesus den ersten Sozialisten der Welt genannt und immer wieder berichtet er auch davon, dass der Papst ja bei seinem letzten Besuch seinen Kurs gut geheißen hat und dass sie beide ja im Grunde Revolutionäre seien, also sozusagen, ne, wir Revolutionäre unter uns. Ist das eine Strategie, ein Umschmeicheln oder ist das tatsächlich auch ein Zeichen für einen Neuanfang in den Beziehungen zwischen Kirche und Staat in Bolivien?
Also Evo Morales ist ganz einfach auch eine charismatische Persönlichkeit. Also er selbst hat immens hohe Popularitätswerte innerhalb des Volkes und die kommen ja nicht von ungefähr. Auf der anderen Seite polarisiert er natürlich auch sehr, sehr stark. Das muss man natürlich auch dazu stehen. Wie gesagt, Papst Franziskus und er, die beiden können recht gut miteinander und das merkt man natürlich auch in der letzten Zeit, wo es um die Vorbereitung des Papstbesuches ging. Die Bischöfe, mit denen ich in der letzten Woche noch gesprochen habe, haben mir gesagt, ja, die Beziehung ist besser geworden. Wir reden miteinander wieder. Wir kommen miteinander ganz gut hin. Die Frage ist nur, wie nachhaltig ist das?
Der Anlass dieses Besuches ist ja das Welttreffen der Volksbewegungen, das im letzten Herbst zum ersten Mal stattgefunden hat und jetzt am 9. Juli in Santa Cruz in Bolivien stattfinden wird. Was ist das eigentlich genau?
Also es geht da um eine Antikapitalismusbewegung, wo sich Nichtregierungsorganisationen oder auch Regierungen, die dem Kapitalismus kritisch gegenüberstehen, zusammentreffen, einfach über Themen diskutieren, wie zum Beispiel jetzt in Bolivien über die Madre Tierra, also die Mutter Erde, wo man also einen ganz anderen Bezug, eine ganz andere Beziehung auch zu dieser Erde aufnimmt, die natürlich sehr stark von den Indigenen auch geprägt ist. Wir als westlich orientierte Menschen denken sofort ins Materielle. Die Erde hat den und den Wert, den kann man verkaufen. Für die Indigenen spielt die Mutter Erde eine ganz, ganz andere Rolle. Sie ist Mutter, sie ist Ernährerin, sie hat auch eine persönliche Beziehung. Man kann sie nicht einfach so verkaufen, man kann sie aber auch nicht ausbeuten. Und das ist eigentlich einer der Punkte, die in diesen Volksbewegungen einfach stark Raum greifen.
Der Papst wird nach Bolivien reisen, da wird es vielleicht auch noch ein persönliches Papstproblem geben. Wer schon mal in Bolivien war, weiß, dass man vor allen Dingen in La Paz ganz schnell außer Puste gerät, weil nämlich die Stadt auf über 3000 Metern liegt und El Alto sogar auf über 4000 Metern. Der Papst hat ja seit seiner Jugend ein Lungenproblem. Wie heikel ist so ein Besuch auf so einer Höhe eigentlich?
Also ist eigentlich schon sehr heikel, aber überall liest man, und das wurde mir dann auch von der Bischofskonferenz nochmal bestätigt, er hat einen Arzt, der sich um ihn kümmert, man hat Sauerstoffflaschen in der Nähe und man möchte ihm, und da hat er auch schon zugesagt, möchte ihm Kokablätter reichen, damit er die kaut. Die Coca-Pflanze ist ja eine Medizinpflanze, die urerdenkliche Zeiten schon von der dortigen Bevölkerung gekaut wird, um Hunger zu unterdrücken, aber auch mit der Höhe fertig zu werden. Und diese Pflanze, die wird ihm sicherlich auch helfen.
Dann hoffen wir mal, dass alles gut geht bei dem Papstbesuch in Bolivien. Rainer Wilhelm war das von Adveniat über die sicherlich sehr spannende Begegnung zwischen Boliviens Präsident Evo Morales und Papst Franziskus an diesem Mittwoch. Und danach wird er dann nach Paraguay reisen und dort den Wallfahrtsort Caacupé besuchen. Und warum der so wichtig ist und was sich da ereignet hat, das ist gleich unser Thema hier in Domradio weltweit. Sie hören weltweit hier im Domradio. Ja, und die Familie von Papst Franziskus, die sitzt jetzt wahrscheinlich schon im vollgepackten Auto oder fängt zumindest an, die Koffer zu packen. Die wollen nämlich die Reise des Papstes nutzen, um von seiner Heimat Argentinien hoch ins Nachbarland Paraguay zu reisen, um dort ihren berühmten Verwandten zu besuchen, der dort ab Freitag sein wird. Die Familie, das hört man ja immer wieder, ist dem Papst sehr wichtig. Jede Woche ruft er seine Schwester an, um sich auch über die Neuigkeiten in der Familie zu informieren. Jetzt versuchen sie ihn also in Paraguay zu treffen. Ob ihnen das gelingen wird, weiß man noch nicht so genau, denn das Programm vom Papst ist ziemlich vollgepackt und einer der wichtigsten Punkte in seinem Programm wird der Besuch des Wallfahrtsortes Caacupé sein, rund eine Autostunde von der Hauptstadt Asunción entfernt. Rainer Wilhelm von Adveniat begleitet uns hier durch die Sendung. Herr Wilhelm, Caacupé, Wallfahrtsort, was ist das Besondere an diesem Wallfahrtsort?
Caacupé ist das Nationalheiligtum des Landes. Dort wird eine Muttergottesstatue verehrt, der man wundersame Kräfte zuspricht. Und Caacupé ist eigentlich auch die Inkarnation der Volksreligiosität innerhalb dieses Volkes. Die Guarani-Indianer sind immens gläubig. Und wenn man also in Paraguay ist, ist man erstaunt von dieser Volksfrömmigkeit, ist man erstaunt von dem Glauben, die diese Menschen auch haben. Im Hintergrund steht die Errettung eines konvertierten Guarani-Indianers, der vor heidnischen Verfolgern sich verstecken musste, nämlich hinter einem sogenannten Strauch oder einem Busch. Und auf Guarani heißt das Caacupé, daher auch der Name. Er hat ihr zu Ehren die Muttergottesstatue sozusagen gestiftet und dann ist dann auch die Kirche darum aufgebaut worden.
Jedes Jahr der 8. Dezember, das ist der Tag der Schutzheiligen, der Jungfrau von Caacupé. Sie waren selber schon mehrfach dort. Wie muss man sich diesen Festtag vorstellen?
Also der wird erst mit einer sogenannten Novene eingeläutet. Das heißt, 9 Tage vorher treffen sich aus verschiedenen Landesteilen Gruppen, Pilger, die also dann sich um diesen Festtag, um die Mutter Gottes versammeln. Und bis zum letzten Tag ist sozusagen das halbe Paraguay unterwegs auf den Füßen. Zu dem Festtag erwartet man in der Regel zwischen 500.000 und 800.000 Menschen. Also die Anziehungskraft dieser Mutter Gottes ist immens stark.
Was auch auffällig ist, wenn man sich das Programm des Papstes anschaut, er wird dort auch einen Aktivisten einer homosexuellen Organisation zum Gespräch treffen in Paraguay im weiteren Verlauf seiner Paraguay-Reise. Wie wird das in Paraguay gesehen? Wie steht die Bevölkerung, wie steht die Gesellschaft zu diesem Thema?
Also in Paraguay selber So aus meiner eigenen Erfahrung hat man mit Homosexualität da eher seine Schwierigkeiten. Aber wie gesagt, der Papst geht halt zu den Rändern und da gehören vor allem im katholischen Bereich auch die Homosexuellen dazu.
Wie wird das denn von den kirchlichen Vertretern im Land betrachtet?
Die stehen da eher aufgeschlossen gegenüber. Die paraguayische Kirche selber ist sehr moderat, sehr sozial engagiert und ist eine der Kirchen, die sehr aktiv sind. Also insofern kann ich mir gut vorstellen, dass dieses Treffen auch innerhalb der Kirche sehr positiv aufgenommen wird.
Es gab einen Fall im Herbst, nämlich da hat Papst Franziskus Bischof Ricardo Olivieres von der Ciudad del Este in Paraguay abgesetzt, weil er einen Priester gedeckt haben soll, dem Kindesmissbrauch vorgeworfen wurde. Und da gab es großen Protest, vor allen Dingen von konservativen Kreisen. Olivieres ist Mitglied im Opus Dei. Es war die Rede von einer Intrige. Wie mächtig ist denn dieser konservative Flügel?
Es ist ja nicht zum Bruch gekommen. Also man hat damit gerechnet, dass es zu einer Kirchenspaltung kommt. Das ist nicht passiert. Olivieres hat gegen die Entscheidung des Papstes sehr stark protestiert. Er wurde auch gehalten von diesen eher konservativen Kreisen. Aber er hat sich letztendlich nicht durchsetzen können, denn die paraguayische Kirche, auch die Paraguayer selber, sind sehr papsttreu und deswegen, inzwischen gibt es da einen neuen Bischof, der eine andere Linie auch vertritt, der versucht, die verschiedenen Strömungen dann auch wieder zusammenzubringen. Und das geschieht eigentlich auch ganz gut. Da hat er ein gutes Händchen für. Das Problem stand ja bereits im Vorfeld, denn dieser Bischof wurde damals auch gegen die Meinung und gegen das Votum der paraguayischen Kirche, der paraguayischen Bischöfe und Bischofskonferenz durchgesetzt, und zwar vom Vatikan. Und man versuchte natürlich über diesen Bischof vor allem die sozialen Aspekte der paraguayischen Kirche zu stoppen. Wie Sie ja vielleicht auch wissen, Fernando Lugo, der Präsident, der später abgesetzt worden ist, war ja selber Bischof von San Pedro, also einer Diözese in Paraguay, was ja auch nicht unumstritten war, vor allem nicht in Rom. Und es ging unter anderem auch gegen diese eher sehr progressive, sehr aufgeschlossene und sehr engagierte, sozial engagierte Kirche, einen Gegenpol im spirituellen Bereich zu setzen. Und da kam natürlich Rogelio Olivieres gerade recht.
Sie haben es gerade schon angesprochen, der letzte Präsident war ein ehemaliger Bischof, Fernando Lugo, sehr beliebt, sehr sozial eingestellt. Der wurde mehr oder weniger 2012 vom Parlament in so einem Hauruck-Verfahren entmachtet. Jetzt ist Horacio Cartes an der Macht, ein konservativer Staatspräsident. Auch den wird Papst Franziskus treffen. Wird das ein Thema sein?
Fernando Lugo, soweit ich gesehen habe, wird den Papst ebenfalls treffen, denn er ist ja inzwischen Senator geworden und gehört damit also dem Parlament an. Es wird ein Treffen mit dem Parlament geben. Aber das Treffen mit Horacio Cartes wird deswegen spannend sein, weil seine Ausrichtung äußerst neoliberal ist, vor allem neokapitalistisch. Und in Paraguay haben wir genau wiederum diese Problematik, nämlich dass nur wenige Familien dieses Land leiten, während die große Masse des Landes in Armut lebt. Sehr stark ist natürlich auch der Anbau von Soja und der Einfluss der Großgrundbesitzer in die Politik. Und wie gesagt, auch hier kann ich mir nicht vorstellen, dass der Papst eben dieses Thema nicht anspricht, denn viele Kleinbauern, viele Menschen, vor allem Arme, werden von ihrem Land vertrieben und sind dann werden gezwungen, in die Städte abzuwandern. Er wird in La Costanera, also einem Bezirk, sehr, sehr arm, ein Slum, den wird der Papst besuchen und wird auch mit den Menschen dort sprechen.
Rainer Wilhelm von Adveniat war das über die Stationen des Papstes in Paraguay. Ja, und Paraguay hat ja eine ganz besondere, eine historische Beziehung zum Orden von Papst Franziskus, zu den Jesuiten. Und worin die besteht, darüber sprechen wir gleich hier in Domradio weltweit nach dem himmlischen Hit und dem Wort zur vollen Stunde. Herzlich willkommen. Ja, und die Reise des Papstes nach Lateinamerika, die ist heute unser Thema hier. Und auch die Menschen in Paraguay, die freuen sich natürlich sehr auf diesen Besuch des Pontifex. Am Freitag wird er dahin reisen. Deswegen haben sie auch extra ein Lied für seinen Besuch komponiert. Gracias, Santo Padre. Also danke, heiliger Vater, heißt das Lied, gesungen von der Gruppe Nazarenos. Botschafter der Freude und des Friedens singen sie. Danke, heiliger Vater, dass du Paraguay segnest. Da wird der Papst sich sicher drüber freuen. Gracias, Santo Padre. Das Mottolied, was Sie in Paraguay extra für den Papstbesuch komponiert haben. Denn am Freitag reist der Papst im Rahmen seiner Lateinamerika-Reise nach Paraguay. Ja, und wenn man mal auf dieses Land Paraguay schaut und auch vor allen Dingen auf die kirchliche Tradition, dann kommt man um ein Thema nicht drumherum. Nämlich die Jesuiten. Paraguay und die Jesuiten, das ist eine jahrhundertealte, ganz besondere Verbindung. Denn schon zu Beginn des 17. Jahrhunderts, da kamen rund 1500 Jesuiten aus Europa in das Gebiet, so rund um das Dreiländereck Paraguay, Brasilien, Argentinien. Und da hat der Orden dann insgesamt 70 sogenannte Reduktionen errichtet. Das war so ein System von Städtegemeinschaften, in denen die indigene Bevölkerung zum christlichen Glauben bekehrt werden sollte. Aber anders als bei den spanischen und portugiesischen Kolonialherren im Rest des Kontinents wurde die indigene Kultur dabei nicht unterdrückt und ausgebeutet, sondern die Jesuiten, die achteten die Traditionen der Ureinwohner und damit hatten sie nicht nur wirtschaftlich enormen Erfolg. In diesen Reduktionen entwickelte sich auch eine für das koloniale Amerika einzigartige Architektur- und Musikkultur. 1983 hat sogar die UNESCO diese Reduktionen zum Weltkulturerbe erklärt und für uns war Anne Herbeck da.
Die ehemalige Jesuitenreduktion Trinidad liegt in Ruinen. Doch die imposanten roten Sandsteinmauern im Süden Paraguays lassen heute noch den Glanz vergangener Zeiten erahnen. Am Kopfende einer 2 Hektar großen Freifläche, einst der zentrale Gemeindeplatz, stehen die Überreste einer Kirche. Sakristei, Steinkanzlei und Taufbecken sind mit hunderten Ornamenten verziert. Rechts und links reihen sich in perfekter Symmetrie die eingestürzten Rundgänge und Terrassen der ehemaligen Wohnhäuser. Der Religionswissenschaftler René Krüger ist als Kind eines Deutschen und einer Schweizerin in Paraguay geboren. Er forscht heute unter anderem über die Jesuiten.
In Bezug auf die Frage, wie diese Jesuitenmissionen eigentlich entstanden sind, muss man sich 400 Jahre zurückdenken, als die spanische Eroberung mit einer sehr starken Ausbeutung der Indigenen verbunden war, dass die meisten Indigenen irgendwie versucht haben, abzuhauen. Sie wurden mit Gewalt behandelt, die Frauen wurden ausgebeutet, auch sexuell. Und dann sagten die Jesuiten, wir können nur eine Christianisierung garantieren, wenn wir die Indigenen in eigenen Dörfern oder kleinen Städten zusammenbringen, aber ohne Einfluss der Spanier.
(Sie) 150 Jahre lang hielt sich ihr Missionsprojekt im Süden des heutigen Paraguay sowie in Teilen des angrenzenden Brasilien und Argentinien.
Es war nie ein Staat im Staat, denn dieses Gebiet war an die spanischen Gesetze gebunden, aber sie hatten eben Privilegien.
Statt wie Leibeigene auf Plantagen arbeiten zu müssen, dürfen sich die Indigenen der Reduktionen sogar bewaffnen, um sich gegen die permanenten Übergriffe brasilianischer Sklavenhändler zu wehren. Von den ursprünglich 70 Reduktionen können sie schließlich 30 fest etablieren. Je 2 bis 3 Missionare leiten die Geschicke von 1.000 bis 5.000 Indigenen. Zwar wird Katechismus und Spanisch gelehrt, Alltagssprache bleibt jedoch das indigene Guarani. Jede Familie bekommt ihren eigenen Acker zur Selbstversorgung. Daneben verrichten sie Gemeinschaftsarbeit. Privatbesitz gibt es nicht.
Tierra ist ja Erde und Land. Für den Indigenen ist es unfasslich, wie man ein Stück Boden sein eigenes nennen kann. Das gehört ja der gesamten Gemeinschaft. Durch die freiwillige Arbeit ist die Produktivität allerdings viel größer geworden. Und die Jesuiten haben auch das, was sich mit dem christlichen Glauben vereinbaren ließ, von den Indigenen, da haben sie das mit eingebaut. Zum Beispiel die Vorliebe für die Musik.
Mit nichts, so scheint es, waren die Indigenen besser zu erreichen als mit Musik. Die Guarani entpuppen sich als feinsinnige, hochbegabte Künstler, die bald nicht nur damit beginnen, europäische Instrumente selbst nachzubauen, sondern auch eigene Kompositionen erschaffen. Im Kirchenschiff von Trinidad erinnern 12 in Stein gehauene, musizierende und singende Engel an die Blütezeit jenes Musikstaates der Jesuiten und Guarani. Im Klang der Musik werden damals aus Lehmhütten kleine Barockstädtchen mit Handwerksbetrieben, gepflasterten Straßen, sogar Latrinen und Abwassersystem. Das Teekraut, Yerba Mate und Baumwolle werden angepflanzt, große Rinderherden gehalten. Die Dörfer tauschen ihre Produkte untereinander aus. Was übrig bleibt, wird nach Europa exportiert.
Das war eigentlich die einzige industrialisierte Region für die damaligen Verhältnisse von ganz Südamerika. Dass im Paraguay nicht nur Neid, sondern auch wirklich Wut gegen das ganze System entstanden ist, weil das Land ist ärmer geworden, während dieses Gebiet relativ gut gelebt hat. Und das kulturelle Niveau, das war auch so hoch, dass manche da vor Neid erblasst sind, als sie die Kunstwerke gesehen haben.
Der Neid der kolonialen Siedler und Händler auf die Missionare wird zu Hass, geschürt auch von der Kirche in Spanien und Europas Aufklären. Schließlich heißt es sogar, die herrschsüchtigen Ordensbrüder wollten König Karl III. Vom Thron stoßen. Das war zu viel. 1767 verbannt der spanische Monarch alle Jesuiten unwiderruflich aus den Kolonien. Die meisten Indigenen flüchten zurück in die Wälder, die Reduktionen verfallen. Ihre Geschichte, ihr einzigartiger musikalischer Schatz, all das gerät in Vergessenheit. Luis Saran, Leiter des Nationalen Sinfonieorchesters von Paraguay, ist im Süden des Landes geboren. Schon als Kind fragte er sich, wer waren diese mysteriösen Jesuiten?
Me contestaban, los jesuitas fueron unos señores que construyeron ruinas.
Es hieß immer, die Jesuiten sind Männer, die Ruinen bauen, denn mehr war ja nicht übrig. In den 70er Jahren wurde damit angefangen, die Reduktionen zu restaurieren. Und da bekam ich einen Anruf aus Bolivien, aus der einzigen Jesuitenmission in Chiquitos. Ein Schweizer Architekt, Hans Roth, hatte dort in einer alten Sakristei Manuskripte gefunden. Diese Manuskripte wurden dort als Toilettenpapier benutzt.
Das Toilettenpapier ist nichts anderes als längst verschollen geglaubte Partituren aus den Reduktionen. 3000 Seiten, das wertvollste Archiv klassischer lateinamerikanischer Musik jener Zeit.
1986 haben wir in den Ruinen von Trinidad das erste Konzert mit den alten Werken gegeben. Ein Journalist fand damals die treffenden Worte: Die Steine von Trinidad haben wieder zu singen begonnen.
Las piedras de Trinidad volvieron a cantar.
Anne Herberg war das über die Jesuitenreduktionen in Paraguay. Der Papst wird ja ab Freitag in Paraguay sein und inwiefern er auf diese Reduktionen und auf die Arbeit seines Ordens in Paraguay eingehen wird, darüber sprechen wir gleich hier bei uns im Domradio weltweit. Der Papst ist in Lateinamerika unterwegs und wir sprechen heute drüber hier in Domradio weltweit. An die Ränder der Gesellschaft soll die Kirche gehen, das fordert Papst Franziskus immer wieder und in diesem Zeichen steht ja im Grunde auch seine Reise nach Lateinamerika. Und wie das geht, an die Ränder der Gesellschaft gehen, das haben seine Ordensbrüder, die Jesuiten, schon vor 400 Jahren in Paraguay gezeigt. Soeben haben wir ja über diese Jesuitenreduktionen gesprochen, also jene Siedlungen, die die Jesuiten vor allem in Paraguay im 17. und 18. Jahrhundert schon errichtet haben und in denen die Indigenen Schutz vor den Sklavenjägern fanden. Dort vermittelten die Ordensbrüder ihnen den christlichen Glauben, aber im Gegensatz zu allen anderen Kolonialherren in Lateinamerika ohne Zwang, sondern in Verbindung mit Musik, Lernen und einem Respekt vor der indigenen Kultur und Spiritualität. Rainer Wilhelm von Adviniat begleitet uns hier durch die Sendung. Wir haben es eben schon gehört, 1767 verbannte der spanische König die Jesuiten aus Paraguay. Was passierte denn eigentlich dann mit den Reduktionen?
Die Reduktionen sind an die Franziskaner abgegeben worden, die aber ein ganz anderes Missionskonzept hatten. Vieles, was die Jesuiten aufgebaut haben, ist da in Vergessenheit geraten. Die Menschen sind ausgezogen, haben sich wieder in die Wälder zurückgezogen und viele, vor allem die kulturellen Elemente. Man hat ja ein tolles Kunsthandwerk hergestellt, also diese Reduktionen, wenn man sie sieht, sind ja unheimlich toll, die sind sehr schön, sind tolle Bauten, die einem Ingenieurwesen hier in Europa nicht zurückstehen. Man hat selbst Musik gemacht und diese Musik konnte in den letzten 20 Jahren wiedergefunden werden. Man hat alte Partituren wiederbekommen, man hat sie gefunden und umschreiben können, sodass sie also auch wieder spielbar und hörbar sind. In Bolivien werden bei dem Gottesdienst, an dem wohl 2 Millionen Menschen teilnehmen werden in Santa Cruz, werden 1000 Künstler, Musikanten aus Chiquitos, aus der Chiquitania erwartet, die also diese alte Musik der alten Reduktion wieder zum Klingen bringen. Das ist einfach eine sehr schöne, sehr tolle Sache.
Wie kam denn eigentlich die Barockmusik in die Reduktionen? Also warum war das so ein wichtiger Teil in dem Konzept der Jesuiten damals?
Die Jesuiten haben bei der Missionierung einen sehr hohen Blutzoll bezahlt, denn sie sind mit Schwert gekommen. Als das aber nichts mehr fruchtete, haben sie ganz einfach eine andere Missionsmethode angewendet, nämlich über die Kunst. Und was liegt da näher als die Musik? Und es war sehr spannend, denn die Menschen, die dort leben, die Tiefland-Indianer, sind sehr musikalisch. Und das war ein Thema oder ein Aspekt ihres Seins, das sie angesprochen haben. Und bis heute spielt die Musik in den Tiefländern Boliviens, aber auch Paraguays eine immens wichtige Rolle.
Wie muss man sich diesen Barock vorstellen, diesen indigenen Barock? Hört er sich genauso an wie den wir hier aus Europa kennen, oder hat er einen anderen Klang, einen anderen Charakter?
Also er ist sehr ähnlich, aber sehr viel einfacher gestrickt. Also im Hintergrund steckte natürlich, dass man vor der Welt zeigen musste, vor allem aber auch vor der römischen Kurie zeigen musste, dass diese Menschen wirklich Menschen sind und keine Tiere. Und das konnte man damit zeigen, dass Latein die Sprache gewesen ist und dass man musizierte und dass man natürlich dann auch biblische Texte dann in Musik umsetzte. Und das ist also ähnlich wie bei uns, der alte Barock, allerdings von der Art wesentlich einfacher.
Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen im Laufe der Sendung, dass dieses an die Ränder gehen der rote Faden dieser Papstreise sozusagen ist. Jetzt gab es Irritation von Seiten indigener Gruppen, dass sozusagen der Besuch und das Zusammentreffen mit Indigenen kein eigener Programmpunkt in dieser Reise sein wird. Hat Sie das auch überrascht?
Mich hat es auf der einen Seite überrascht, auf der anderen Seite würde ich trotzdem sagen, das, was auf dem Programm steht, heißt noch lange nicht, dass es auch so umgesetzt wird. Also er kommt ja in Kontakt in Paraguay mit den Indigenen, er kommt in Kontakt in Bolivien mit den Indigenen, vor allem auch in der Messe, und er kommt in Kontakt mit den Indigenen in Ecuador. Wenn es also auch um die Messe geht, wo extra der alte Trauerhymnus des Inka-Fürsten, wo er zu Grabe getragen worden ist, wieder zum Klingen kommt. Also insofern glaube ich schon, dass der Papst da die eine oder andere Überraschung noch gut sein wird.
Das ist ja meistens gut für Überraschungen. Wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen hier im Domradio. Rainer Wilhelm war das von Adviniat. Herzlichen Dank für die Informationen. Und gleich nach den Nachrichten um 9:30 stellen wir ein Projekt vor, das auch unter anderem von Adviniat gefördert wird und wo aus Müll Musik gemacht wird. Wie das funktioniert, hören Sie gleich nach 9:30. Die Papstreise nach Lateinamerika ist heute unser Thema hier. Ja, und dass man mit ausrangierten Töpfen, Dosen, Tonnen und Rohren wunderbar Radau machen kann, das weiß jedes Kind. Wenn man ihnen allerdings schöne Melodien oder sogar richtige Symphonien entlocken will, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Doch das geht. Das hat der südamerikanische Musiker Luis Serrán unter Beweis gestellt. Er hat nämlich 2002 das Projekt Sonidos de la Tierra, also zu Deutsch Klänge der Erde, in einem armen Viertel in Paraguay gegründet, also da, wo der Papst am Freitag hinreisen wird. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Adveniat dieses Projekt unterstützt, denn Geld für Musikunterricht haben die Menschen dort in diesem armen Viertel nicht, dafür aber jede Menge Müll. Und da haben sie dann irgendwann daraus begonnen, Instrumente zu bauen. Und genau da setzt das Projekt an, nach dem Motto, wer tagsüber Mozart spielt, der wirft nachts auch keine Fensterscheiben ein. Anne Herberg hat das Projekt für uns besucht.
Es rattert, es scheppert, es klopft aus der kleinen, zur Werkstatt umfunktionierten Garage im Zentrum von Asunción. Mittendrin steht Fabio Chavez und hämmert vorsichtig auf einer verbeulten Tonne herum. Achtung, entflammbar steht darauf.
Las empresas aéreas tienen una especial habilidad para romper nuestros instrumentos.
Die Fluggesellschaften haben das besondere Talent, unsere Instrumente kaputt zu machen. Dieser Kontrabass hier hat einen Großalarm ausgelöst, weil sie dachten, wir wollten eine Tonne Brennstoff ins Flugzeug schmuggeln.
Tuvimos un gran problema por esto, porque siempre te preguntan si llevas algo inflamable, ¿verdad?
Fabio schmunzelt. Solche Geschichten machen ihn eher stolz als ärgerlich. Schließlich kann man es niemandem verdenken, die Instrumente seines Orchesters nicht gleich als solche zu erkennen. Orquesta de los Reciclados, Orchester der Recycler heißt es, und der Name ist Programm.
Der Kontrabass war mal ein Fass mit Brennstoff. Das Saxophon hier ist aus einem Rohr, die Ventilkappen aus Münzen und Flaschendeckel. Aus einer Röntgenaufnahme wird ein Trommelfell. In unserer Konsumgesellschaft wird alles einfach weggeschmissen. Das taugt nicht mehr, sagen die Leute. Aber hör mal zu, wie schön das klingt.
Dabei ist die Idee selbst aus der Not heraus entstanden. In Cateura, der größten Müllhalde des Landes, am sumpfigen Ufer des Rio Paraguay. 500 Tonnen Abfall werden hier täglich abgeladen. Plastiktüten, Essensreste, ausgepuffte Spraydosen, Fäkalien. Ein höllischer Gestank. 10.000 Menschen leben mittendrin in selbst zusammengezimmerten Behausungen. Wie die 16-jährige Rocío und ihre Freundinnen.
In Cateura leben wir vom Müll. Er wird gesammelt und verkauft. Unsere Eltern arbeiten den ganzen Tag. Wir Kinder hängen dann halt rum. Musik hat uns immer gefallen, aber es gab hier ja keine Möglichkeiten.
Wer hier könnte sich denn schon ein Instrument leisten? Der Müllsammler Don Cola kam auf eine Idee. Er nahm einen Kochtopf, befestigte daran ein Holzbrett und eine Gabel und spannte Drähte über deren Zinken. Eine Violine aus Cateura, erklärt der runzlige Senior in Guarani, der indigenen zweiten Amtssprache Paraguays. Das war der Beginn des Recycle-Orchesters. Heute ist es das Aushängeschild des Musikprojektes Sonidos de la Tierra, Klänge der Erde.
Aus Müll macht Musik das Recycling-Orchester Sonidos de la Tierra aus Paraguay. Ja, und wie die Fachwelt auf dieses wundersame Projekt reagiert hat, das erfahren Sie gleich im zweiten Teil unserer Reportage hier in Domradio weltweit. Soeben haben wir Sie schon mitgenommen auf eine Reise nach Paraguay und haben Ihnen das Projekt Sonidos de la Tierra, zu Deutsch Klänge der Erde, vorgestellt, wo findige Menschen auf einer Müllhalde in einem der zahlreichen armen Viertel angefangen haben, aus Müll Instrumente zu bauen und ihnen schöne Musik zu entlocken. Ja, heute ist es ein Netzwerk, in dem rund 1200 Jugendliche in ganz Paraguay gelernt haben, ein Instrument zu spielen. Reiche, arme, weiße, indigene Kinder aus den Städten oder vom Land, Religion oder Geschlecht, alles das spielt keine Rolle. Und das Projekt ist ein großer Erfolg und hat mittlerweile auch internationale Bekanntheit. Der Anfang, der war allerdings nicht ganz einfach.
Y nos
Zuerst mussten wir alle lachen, aber dieser Senor, der in der größten Misere lebt, hat uns eine sehr große Lektion erteilt. Selbst Müll kann in ein Instrument verwandelt werden, in ein Werkzeug der Bildung. Denn genau darum geht es bei Sonidos de la Tierra, mit Hilfe der Musik zu lernen, für seine Träume zu kämpfen und die Gesellschaft zu verändern.
Erinnert sich Luis Saran, Direktor des Nationalen Sinfonieorchesters und Gründer von Sonidos de la Tierra. 12.000 Kinder und Jugendliche aus ganz Paraguay haben darin mittlerweile gelernt, ein Instrument zu spielen. Musikunterricht in Cateura. Rocío übt Kontrapunktik auf einem richtigen Instrument. Denn um aus einer Blechdose Mozart erklingen zu lassen, braucht es erst einmal eine Basis, erklärt Dani. Wie viele fortgeschrittene Sonidos-Schüler arbeitet der 28-Jährige als Lehrer im Projekt.
Jetzt geht es langsam vorwärts. Am Anfang mussten wir aber erst mal üben, uns in die Augen zu schauen, eine Harmonie in der Gruppe zu finden. Viele Kinder hier hatten überhaupt kein Selbstbewusstsein.
In Elendssiedlungen, Landgemeinden, Villenvierteln. Mittlerweile ist ein Netzwerk entstanden und dadurch auch neue Freundschaften. Sonidos ist mehr als eine Musikschule. Sie ist ein Mittel zur Integration, eine Schule fürs Leben, sagt Luis Saran.
Tiene que ver con la tremenda herencia.
Unsere 35-jährige Diktatur hat ein schweres Erbe hinterlassen, vor allem bei der Jugend. Soziale Werte wie Solidarität, Ehrlichkeit, Toleranz, Respekt, aber auch Disziplin und Unternehmergeist sind dabei verloren gegangen. Ich glaube, dass die Musik helfen kann, sie wiederzubeleben.
Staatliche Subventionen lehnt Sonidos de la Tierra bewusst ab. Auch private Spenden machen nur einen Teil der Finanzierung aus. Der Rest kommt aus Unterricht, Auftritten oder dem Bau von Instrumenten. Nicht mehr nur aus Müll. Der Tüftler Don Cola aus Cateura ist nur einer von vielen, die heute als professionelle Instrumentenbauer arbeiten. Sonidos de la Tierra hat eine Nachfrage geschaffen. Eine Recycle-Violine hat es derweil ins Musikmuseum nach Berlin geschafft. Dort hat sie einen Ehrenplatz inmitten von Stradivaris.
Porque vio su instrumento y dijo, Dios mío, esto me remonta a lo más antiguo de la historia de la humanidad, donde propio músico.
Die Direktorin sagte, das erinnert mich an die Anfänge der Musik, als sich jeder Musiker sein Instrument selbst baute. Das Wunderbare für mich war, wieder nach Europa zu bringen, was einst aus Europa kam, und damit auch an das soziale Experiment der Jesuiten anzuschließen: Musik als Instrument der Bildung.
Concepto de educación por el arte que usaron ellos.
Anne Herberg war das über das Projekt Sonidos de la Tierra, zu Deutsch Klänge der Erde in Paraguay, das auch vom Lateinamerika-Hilfswerk Adviniat unterstützt wird. Das war Domradio, die Sendung weltweit. Die Reise des Papstes nach Lateinamerika war heute unser Thema hier. Und das werden wir natürlich auch in der aktuellen Berichterstattung weiter verfolgen. Damit geht Domradio weltweit zu Ende. Nachlesen und nachhören können Sie wie immer alles unter www.domradio.de. Da finden Sie auch Viele zusätzliche Fotos und Informationen rund um den Papstbesuch in Lateinamerika. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Ina Rotscheid. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und sage Tschüss, bis bald.